Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, man hört die Lieder, man hört die Zeugnisse und im Grunde genommen, wir wollen es bejahen. Wir sagen, ja, wir wissen, Gott ist groß. Aber manchmal ist auch die eigene Not groß und die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wie bringen wir das zusammen? Und was ich an der Bibel, oder eins der Sachen, die ich an der Bibel so sehr schätze, ist ihre Ehrlichkeit. Es ist keine Heldensage, wo die ständig irgendwie von einem Sieg zum anderen triumphierend reiten und es keine Herausforderung gibt. Sondern eher ist es ein Bericht von Versagen. Von Jüngern, die nicht immer alles richtig machen. Aber die Bibel ist auch keine Anklageschrift, sondern ein Evangelium von Gottes Wirken an Sündern. Gott offenbart, wer er ist. Er offenbart seine Erwartungen. Er gibt uns gute Gebote, berichtet, dass sich seine eigenen Leute nicht danach gerichtet haben, nicht danach gelebt haben, aber dreht das nicht um und sagt, ihr müsst es jetzt besser machen, sondern es berichtet von seinem Wirken, wie ihr schon gebetet habt, von seiner Gnade, von seinem stellvertretenden Tod für uns, um uns mit sich selber zu versöhnen. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ich bin nicht gut genug. Jüngerschaft ist was für die Geistlichen. Ich schaffe das nicht. Ich möchte dich ermutigen. Die Jünger haben es auch nicht geschafft. Aber Gott hat es in ihnen geschafft. Wie? Das wollen wir sehen, weil so wie Gott unter ihnen gewirkt hat, wirkt er unter uns. Und er möchte in deinem Leben wirken. Wenn du magst, schlag mit mir Markus Evangelium Kapitel 9 auf. Markus Evangelium Kapitel 9, ich fange an in Vers 33. Markus 9, 33. Da heißt es, und sie kamen nach Kapernaum, sie ist Jesus und die Jünger. Und als Jesus im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte und er nahm es in seinen Arm und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Der erste Schritt, der notwendig ist für diese Entwicklung, für diese Jüngerschaft, ist, gestehe dir dein Problem ein. Die Jünger waren zu dieser Zeit vermutlich schon so ungefähr 2 Jahre mit Jesus unterwegs. Schon längere Zeit hatten einiges von ihm gehört. Und wenn du die Verse da drüber geschaut hast, hat Jesus gerade vorher ihnen gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde überliefert werden, sie werden mich töten. Aber ich werde auch am dritten Tag auferstehen. Aber offensichtlich haben die Jünger das nicht so ganz verstanden. Er redet über das, was Gottes Absicht mit seinem Leben ist, was er geben wird. Und sie gehen hinter ihm her und sagen, hey, wer von uns ist der Größte? Nun, es wird nicht geschildert von uns, was ihre Argumente waren, aber ich glaube, wir können uns das gut vorstellen, dass der eine sagt, ich habe aber mehr gepredigt als du. Bei mir sind mehr Menschen zum Glauben gekommen als bei dir. Ich habe länger gebetet. Mich hat Jesus zuerst ausgewählt. Ja, ich durfte letztes Mal näher an ihm sitzen als du. Ja, und so war es mehr eine Konkurrenz, ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Und Jesus, was tut er hier? Er ruft sie zu sich und spricht mit ihm. Denn das Problem ist, dass es uns meistens um unseren eigenen Erfolg geht, aber Gott geht es um unsere Erlösung. Und er ruft sie zusammen und spricht es an, weil er nicht möchte, dass es einfach so weitergeht. Er ruft sie zu sich und sagt, was habt ihr miteinander gesprochen und sie verstummen. Sie wussten sofort, dass es nicht richtig war, deswegen das betretene Schweigen. Aber Jesus weiß auch so, was sie denken, was sie sagen. Und Jesus weiß es bei uns. Aber ich möchte, dass wir diesen Teil eben auch wirklich uns vor Augen führen. Manchmal denken wir, oh, Jesus weiß das über mich, der muss mich verachten. Vielleicht sitzen wir und denken, wenn die anderen wüssten, was ich über jemand anders gedacht habe oder was ich gesagt habe, als die Tür zu war. Jesus weiß genau, was sie miteinander diskutiert haben. Und er hält keine Standpauke. Na, komm her. Wir müssen drüber reden. Aber nicht, weil ich euch kritisieren will, sondern weil ich euch helfen möchte. Aber ich möchte es auch einmal umdrehen. Er weiß auch, was die anderen denken und sagen. Und manchmal binden wir unser Selbstwertgefühl und unser Verständnis, wie wir sind, an dem, was andere sagen. Und der denkt, ich bin nicht gut genug. Oder die sagt, dass ich, weiß nicht. Aber wir dürfen auch wissen, Jesus weiß auch das. Und er möchte, dass wir uns nicht daran binden, was andere denken oder sagen, sondern was er in uns tut. Er ruft also die Jünger zusammen und erklärt ihnen, dass in Gottes Reich andere Regeln gelten als im irdischen Reich. Auf Erden ist groß, wer viele Leute hinter sich lässt. Bei Gott ist groß, wer diesen Leuten hinterhergeht. Er sagt, okay, ihr streitet euch gerade, wer ist groß? Okay, bringt mir mal ein Kind her. Und wer dieses aufnimmt, der nimmt mich auf. Der dient mir. Und Gott verbindet unser Verhalten anderen, gerade Kleinen gegenüber oder Schwachen gegenüber, mit einem Verhalten sich selbst gegenüber. Erinnerst du dich an Saulus, als er die Christen verfolgte? Er war auf dem Weg nach Damaskus und er wollte sie gefangen nehmen. Und Jesus erscheint ihm im großen Licht und er wird überwältigt und sagt, was soll ich tun, Herr? Und erst, wer bist du? Und er sagte, ich bin der, den du verfolgst. Und er hätte sagen können, ich verfolge dich gar nicht, habe dich noch nie vorher gesehen, jedenfalls nicht in diesem Licht. Aber der Gedanke ist, was du diesen getan hast, meinen Kindern getan hast, das hast du mir getan. Das heißt, wie wir mit anderen umgehen, ist wie wir mit Gott umgehen. Oder vielleicht so rum formuliert, so wie wir das Geschöpf behandeln, behandeln wir seinen Schöpfer. Und Gott zieht eine sehr enge Verbindung. Er sagt, das erste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Kraft. Das nächste ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum ist es gleich? Weil wenn wir den Nächsten lieben, dann lieben wir Gott. Gott können wir nicht sehen, den Nächsten können wir sehen. Manchmal ist es so viel einfacher, Gott zu lieben. Aber Jesus hatte diese Jünger zusammenberufen. Und was für ein Privileg, die dürfen mit Jesus sein. Ja, aber die müssen auch 3 Jahre lang miteinander sein. Und die waren völlig unterschiedlich. Der eine, oder mehr, eine ganze Reihe von denen, waren Fischer gewesen. Aber dann hast du auch diesen Zöllner, diesen Geldrechner da, der war irgendwie auch dabei. Und dann hast du Judas, der nicht aus Galiläa war wie alle anderen, sondern aus Judäa. Der passt irgendwie auch nicht rein. Und die sind ständig am Argumentieren miteinander. Ja? Und manchmal lassen wir uns entmutigen in der Nachfolge vom Herrn, weil wir auf die anderen Nachfolger schauen, statt auf dem wir eigentlich folgen wollen. Und wir müssen unseren Blick auf Jesus halten. Weil sonst können wir immer vergleichen und kommen immer in Probleme. Nun, wenn er hier sagt, was ihr den Kindern getan habt, habt ihr mir getan, lehrt er keine Werksgerechtigkeit. aber die Auswirkung von einer Glaubensgerechtigkeit. Wenn ihr sie aufnehmt, heißt es hier, du kannst es nachschauen, Vers 37, in meinem Namen. Wenn ihr es für mich tut, dann habt ihr es auch für mich getan. Oder so rum noch formuliert, wir dienen Gott, wenn wir denen helfen, die seine Hilfe am meisten brauchen. Lasst uns das nicht auseinander dividieren und sagen, ich gehe gerne in Gottesdienst. Da können wir singen, da geht es mir gut, aber dann lass mich mit den Leuten alleine oder mit den Leuten in Ruhe. Er sagte, nee, ich tue euch absichtlich zusammen, weil dort die Veränderung sichtbar wird. Nun, das war den Jüngern ein bisschen zu persönlich. Und Johannes in Vers 38 sagt zu Jesus, Lehrer, wir sahen da jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihn, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und dann wieder, was ich eben schon angedeutet habe, konzentriere dich auf deine Nachfolge. Jesus verweist darauf, Johannes verweist darauf, was die Jünger für Jesus gemacht haben. Jesus, weißt du, wir haben uns gerade ein bisschen gestritten, wer der Größte ist, aber wir haben auch was Gutes getan. Wir haben das unterbunden, dass der andere das macht, was wir denken nicht so ganz richtig wäre. Aber Jesus weist auch hier zurecht, weil es ihm nicht um ein Konkurrenzdenken geht. Der ist nicht von uns. Wir sind oft darauf fixiert, ist jemand aus meiner Gruppe, aber es geht nicht darum, ob jemand von uns, sondern ob er in Christus ist. Und Jesus sagt, wenn der hier Wunder tut in meinem Namen, dann lass ihn doch. Ich kann mich schon drum kümmern, wenn ich etwas dagegen unternehmen müsste. Nun, und seine Aussage war dann, Vers 40, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Aber einige von euch sagen, warte mal, da steht doch auch was anderes. Das klingt irgendwie anders, nämlich in Lukas 11, Vers 23, dort heißt es doch andersherum, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Was will Jesus uns damit sagen? Will zum einen sagen, dass Neutralität nicht möglich ist. Wenn du im Kampf bist, dann kannst du nicht sagen, ich stelle mich irgendwie zwischen die Reihen. Dann werde ich von beiden Seiten abgeschossen. Ja? Sondern entweder ich bin für Jesus oder ich bin gegen ihn. Und dass unsere Entscheidung, wir haben das vorhin schon zitiert, dass wir von Natur aus Feinde Gottes waren. Und in Jakobus 4, Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecherin, und das war nicht nur Leute, die Ehebruch begangen haben, sondern das war eine Gemeinde geschrieben, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ihr habt euch eigentlich gegen mich entschieden. Ihr habt euch entschieden, dass ihr gerne eure eigenen Sachen machen möchtet, dass ihr Zufriedenheit in Geld, in Freundschaften, in irdischen Dingen suchen möchtet, statt in dem Herrn. Aber er möchte ein Angebot machen, das zu drehen. In Kolosser 1, Vers 21 heißt es dann, und euch, die ihr einst entfernt und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er, das ist Gott, aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ich weiß, dass das der Zustand war, aber das seine Absicht ist die Versöhnung. Ja? Und er hat uns zu sich, quasi, dass wir die Seite gewechselt haben von Feinden zu Freunden. Und vielleicht machen wir dann immer noch nicht alles so, wie die anderen das machen. Und sehen immer noch zu sagen, ja, das ist aber komisch. Der sagt auch, der ist ein Nachfolger, aber der macht das. Heißt das, alle Unterschiede sind egal? Nein, aber unsere Konzentration ist auf unserer Nachfolge und nicht auf dem, was unsere Nachbarn tun. dass wir wirklich darauf schauen zu sagen, Herr, was möchtest du von mir? Die Jünger hätten die ganze Zeit aufeinander hören können. Und der Johannes und der Jakobus hätten sich immer aufregen können und sagen, was will der Petrus immer reden? Wir sind doch genauso oft mit Jesus. Aber der muss immer der Redelsführer sein. Der muss immer seine Klappe aufmachen. Und die anderen beschweren sich über was anderes und sagen, ja, warum hat immer der Judas das Geld? Ja, bei mir wäre es viel besser aufgehoben. Und wir können schauen, was machen die anderen? Oder wir können schauen und sagen, ich bin ja nicht hier wegen dem anderen. Du bist nicht Christ geworden, weil du wusstest, am Gottesdienst, was haben wir heute, 25. Januar 2025, sitzt diese Person zwei Reihen hinter mir. Oder vor mir oder neben mir oder wie auch immer. Ja? Sondern wir nennen uns Christen. Nicht Nachfolger von all diesen anderen Leuten, die auch das sind. Ja? Sondern er hat die Jünger berufen zu sagen, folgt mir nach. Aber gleichzeitig ist Nachfolge kein individueller, persönlicher Unterricht nur mit Jesus allein. Sondern er gibt nur Gruppenlektionen. Er tut die Jünger zusammen, er tut die Gemeinde zusammen und sagt, ich möchte, dass ihr gemeinsam lernt, dass ihr gemeinsam verändert werdet. Und ich weiß, manchmal gibt es dann Diskussionen untereinander. Und manchmal sagen sie, ja, aber was ist mit denen, die jetzt nicht in unserer Gemeinde sind? Und er ruft die Jünger zusammen und sagt, lass mich mein Werk tun. Schau du darauf, dass du mir nachfolgst. Wir haben erwähnt von Petrus, von dem Frauenwochenende, Dagmar hatte das erwähnt. Und in dem Zusammenhang, wo Petrus wiederhergestellt wird, dann fragt er noch einmal nach und sagt, hey, Johannes, der da hinter mir, was ist mit dem? Bleibt der jetzt, bis Jesus wiederkommt? Oder was ist mit ihm los? Du hast da was angedeutet. Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Lass uns nicht schauen, was machen alle anderen? Da sagt Jesus, was geht dich das an? Folge du mir nach. Er redet mit dir, er redet mit mir. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Das ist seine Konzentration. Und das soll unsere sein. Lass uns mal ein Kapitel weitergehen. Markus Kapitel 10, Vers 35. Und ich lese den Abschnitt und du wirst sagen, warte mal, das hatten wir doch in Kapitel 9. Kapitel 10, Vers 35 bis 45. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, der Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Einmal sehr ähnlich, folge Jesu Vorbild. Einige Zeit danach, wieder, wenn du die Verse davor anschaust, wieder direkt nach einer Leidensankündigung von Jesus. Wieder direkt, nachdem er gesagt hat, hier ist, was Gott mit mir vorhat. Ich gehe nach Jerusalem, ich werde überliefert, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Kommen die Brüder Jakobus und Johannes zu Jesus mit einer Bitte. Die klingt schon verdächtig, oder? bitte tu uns, egal worum wir dich jetzt bitten werden. Er sagt da schon ja. Und Jesus, weise wie er ist, sagt, ja, was ist es denn? Was wollt ihr denn? Und sie rücken mit der Sprache heraus. Wie reagiert Jesus? Oder wie hättest du reagiert? Ich habe euch gerade gesagt, was mir widerfahren wird. Ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Es geht im Moment nicht um Herrlichkeit. Es geht um den Kreuzestod. Es geht darum, dass ich euch erlöse. Aber Jesus reagiert nicht empört. Er macht keine Vorwürfe. Sondern, was wollt ihr denn? Worum bittet ihr? Und sie äußern hier ihre Bitte und er verweist auf die Kosten. Er sagte, okay, seid ihr bereit, den Kelch zu trinken? Nun, wenn er hier von dem Kelch spricht, in unseren Gedanken ist häufig das einzige Mal, wo wir einen Kelch im Gemeindezusammenhang gebrauchen, ist beim Abendmahl. Und die Assoziation stimmt teilweise, aber es geht nicht einfach darum, dass sie am Abendmahl teilnehmen, sondern der Kelch im jüdischen Verständnis war eindeutig ein Leidenskelch, steht mehrfach in Jesaja drin. Und er hatte das verstanden und Jakobus und Johannes haben das verstanden. Er sagte, den Kelch, den ich trinken werde, das Leiden, das ich auf mich nehmen werde, könnt ihr das auch? Oder die Taufe, mit der ich getauft werde. Und das war nicht einfach nur ein Untertauchen im Fluss, sondern das war schon geschehen. Jesu Taufe war 9 Kapitel vorher. Ja? Sondern sein Kreuzestod. Könnt ihr dieses auch sterben für mich, sich selber sterben, damit wir für den Herrn leben, könnt ihr das auch? Ich weiß nicht, ob sie viel über ihre Antwort nachgedacht haben. Sie sagen, ja, können wir. Und auch dort ist Jesus nicht. Denkt mal ein bisschen mehr drüber nach. Sondern er sagt, das stimmt. Ihr werdet das. Aber wieder, es geht nicht um die eigene Position. Und dann berichtet der Text von den anderen Jüngern. Sie wurden, der Text sagt, unwillig. Das gleiche Wort wird vorher gebraucht, als die Eltern kleine Kinder zu Jesus gebracht haben, mit der Bitte, sie zu segnen. Und die Jünger gesagt haben, stopp, geht nicht. Und dann haben die abgeblockt, haben gesagt, Jesus hat Wichtigeres zu tun, geht nicht. Und Jesus wurde unwillig, gleiche Wort, über sie, dass sie die Kinder davon abgehalten haben, zu Jesus zu kommen. Hier ihre Unwilligkeit war nicht eine heilige Gerechtigkeit zu sagen, das wäre doch unfair gewesen. Warum waren sie unwillig? Warum kriegen die das und nicht wir? Wir sind doch genauso viel mit Jesus unterwegs gewesen. Aber Jesus belehrt sie eines Besseren. Und er sagt wieder, unter den Nationen gelten die als groß, die bestimmen, aber nicht bei Gott. Und er so rum formuliert, in der Nachfolge Jesu zeigt sich die Größe nicht darin, über wie viele Menschen wir bestimmen, sondern von wem wir bestimmt werden. Es ist nicht eine Frage, kann ich viele Leute leiten, hören viele Leute auf mich, sondern höre ich auf den Herrn und tue, was er sagt. Das war seine Herausforderung an die Jünger, die geschaut haben, was springt dabei für mich raus. Denn schließlich folgen wir Jesus und er kam, wie es am Ende heißt, um bedient zu werden, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und er gab sein Leben als Lösegeld für viele. So heißt es dann nochmal in 1. Timotheus 2, Vers 5. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab für alle, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür ist Jesus gekommen. Er sagte, ich bin gekommen, um euch freizukaufen. Freizukaufen von der Strafe für die Schuld, die ihr auf euch gehäuft habt. Mit den Gedanken, mit den Worten, mit den Zwistigkeiten untereinander, mit dem Egoismus. Genau dafür bin ich gekommen, um euch zu erlösen. Aber wir können niemanden erlösen. Das konnte nur Jesus Christus. Also er gab sein Leben, um uns zu erlösen. Aber wir sollen für den leben, der uns erlöst hat. Denn hier ist, wofür ich gekommen bin. Und ich habe euch berufen, nicht meine Fans zu sein. Sondern was sagt er denn? Kommt und folgt mir nach. Geht den Weg, den ich gegangen bin. Das bedeutet, suche nicht nach Dienern, suche nicht nach Größe, suche nicht nach Anerkennung für dich selber, sondern suche, dem Herrn zu gefallen. Nicht meinen eigenen Willen zu tun, sondern den von Gott. Er sagte, ich bin gekommen, nicht um ein einfaches Leben zu haben. Dafür müsste ich nicht kommen, das hätte ich im Himmel gehabt. Sondern um zu dienen und sogar mein Leben zu geben. Und wenn wir davon überzeugt sind, zu sagen, okay, Jesus Christus, nur er konnte uns erlösen, nur er konnte uns freikaufen, er konnte uns mit Gott versöhnen. Aber wenn wir angenommen haben, dass er das für mich getan hat, dann sagt er, jetzt folgt mir nach und sorgt dafür, dass andere das auch mitbekommen, dass sie auch ein Bild von Gott, ein akkurates Bild von Gott bekommen. Wann haben die Jünger das gelernt? Ich möchte, dass wir noch einmal Lukas Kapitel 22 anschauen. Lukas 22 ist beim letzten Abendmahl. In Vers 19 und 20 sind die Worte, die wir häufig beim Abendmahl gebrauchen, die Einsetzungsworte, die Jesus gebraucht hat, da ist, wo er das eingeführt hat. Und dann sagt er in Vers 21 bis 23, und sagte, aber die Hand dessen, der mich überliefert, der ist auch unter uns, Judas ist noch hier. Und sie fing an zu befragen, okay, wer unter uns ist das? Vers 24, Lukas 22, Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nation herrschen über sie und die Gewalt üben über sie, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ein Tag vor seinem Tod, 3 Jahre der Jüngerschaft mit Jesus und die Jünger streiten sich immer noch. Ich weiß nicht, was das mit dir tut. Was kann zweierlei tun? Entweder du sagst, na, wenn die das nicht geschafft haben, wo ist dann Hoffnung für mich? Oder aber du sagst, der Herr Jesus war so geduldig mit denen. Und ich muss zugeben, manchmal geschieht die Veränderung nicht so schnell, wie ich sie gerne hätte. Und manchmal geschieht sie bei den anderen nicht so gern, wie ich sie gerne hätte. Aber wie Jesus geduldig mit seinen Jüngern war, ist er geduldig mit dir und ist er geduldig mit deinem Nächsten. Aber er ist dort auch nicht stehen geblieben. Weil die Jünger sind hier noch und lernen. Aber dann geht Jesus ans Kreuz und er stirbt für ihre Schuld und er steht auf von den Toten. Sie sehen den Auferstandenen und dann sind sie verändert. Dann liest du kein einziges Mal in Apostelgeschichte, dass sie sich stritten, wer darf predigen. Dann hörst du, wie sie gemeinsam eintreten und sagen, wir können nicht anders, als von dem zu reden, der für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Er ist der Heiland, er ist unsere Hoffnung und ihr könnt uns sonst noch was verbieten. Wir werden für ihn zeugen und wir werden füreinander einstehen. Und wenn der Petrus im Gefängnis ist, sagen wir nicht, super, jetzt ist der Predigerplatz frei, sondern sie sind zu Hause und sie beten, bis der Herr einen Engel schickt, um ihn zu befreien. Wir sind nicht in Konkurrenz zueinander. Du musst dich nicht vergleichen. Du musst nicht schauen zu sagen, aber die müssten wirklich schon ein paar Schritte weiter sein. Sondern wir schauen auf Jesus. Und wir lassen uns von ihm formen. Und sagen, okay, unabhängig davon, was die anderen machen, das ist, was der Herr von mir möchte. Ich bin so dankbar, wie ehrlich die Bibel mit den Kämpfen sogar der engsten Nachfolger des Herrn ist. Und sie haben im Endeffekt, auch wenn es eine Weile gedauert hat, sie haben gelernt, es geht nicht darum, selber groß zu werden, sondern Christus groß zu machen. Johannes der Täufer hat das ein bisschen schneller kapiert. Der schreibt schon zu seiner Dienstzeit und sagte, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Christus soll groß werden. Es geht nicht um meinen Dienst. Und so dienten sie dann gemeinsam statt gegeneinander. Und wenn wir Nachfolger von Jesus Christus sind und wenn wir das nicht aus dem Blick verlieren, dann lassen wir uns nicht entmutigen, selbst wenn es mal ein bisschen länger dauert. Und auch wenn ein anderer Jünger mal was sagt oder tut oder verhält, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und wie gesagt, Jesus sagt nicht, ja, ja, alles halb so wild, ist in Ordnung. Nee, ist nicht in Ordnung. Er hat die Jünger auch zu sich gerufen. Aber er hat die Zeit auch für die Veränderung gegeben. Ein Nachfolger sorgt sich nicht darum, welchen Platz er hat, solange er nah bei seinem Herrn ist. Sorgen wir uns mehr darum, was denken alle anderen? In welcher Position habe ich oder bin ich in der Gemeinde? Warum darf der andere das und ich nicht? Oder sagen wir, im Sport nennst du es manchmal diesen Tunnelblick. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das heißt, du blendest die anderen Sachen aus und sagst, ich habe ein Ziel vor Augen. Jesus Christus hatte einen Tunnelblick. Ohne die anderen zu ignorieren, aber sagte, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für die Welt. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Ich bin gekommen, um zu sterben. Nicht, weil Sterben so toll ist, sondern weil nur durch seinen vollkommenen Tod deine und meine Versöhnung möglich war. Und manchmal sind wir so abgelenkt von allem drumherum. Ja, aber was ist mit dem Haus? Und was ist mit dem Auto? Und was ist mit den Nachbarn? Und was ist mit der Rechnung, die noch nicht bezahlt ist? Und was ist mit dem Arztbericht? Und ich sage nicht, dass die unwichtig sind. Jesus waren die Jünger nicht unwichtig. Aber in der Nachfolge dürfen wir Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Was den Herrn, auf ihn zu schauen. Uns nicht entmutigen zu lassen, wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert. Und zu sagen, ich folge dir nach. Ich folge dir nach, nicht weil irgendjemand sagt, du musst aber, sondern weil Jesus gekommen ist und sein Leben für mich gegeben hat. Er hat mich erkauft. Wenn du es noch nicht erkannt hast, dann ist es keine Aufforderung, dich mehr anzustrengen. Jesus hat gesagt, wer die aufnimmt, nimmt mich auf. Nicht der dient mir, der tut genug für mich, sondern der nimmt es an. Wie ein Geschenk. Gott möchte, dass wir seine Gnade annehmen. Aber wenn wir es angenommen haben, dass wir ihm auch folgen, wie er es getan hat. Unser Leben nicht einfach zu schauen, zu sagen, wen kriege ich, dass ich ein möglichst bequemes Leben führe. Sondern ein Leben, das gebraucht wird vom Herrn. Zu seiner Ehre. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine ausführlichen Berichte mit den Jüngern. Die haben uns nicht immer ein gutes Beispiel gegeben. Aber du hast durch sie uns dein Vorbild gegeben, wie du mit ihnen umgegangen bist, wie du sie geformt hast. Und verändert hast. Und Herr, ich bete, dass unser Blick konzentriert bleibt auf Jesus Christus. Und dass wir einander ermutigen, dass wir erkennen, dass wenn wir einander dienen, dienen wir dir. Und wenn wir dir dienen, dienen wir dem Vater. Danke, dass du gekommen bist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Du bist als das vollkommene Vorbild gekommen, aber nicht nur als ein Vorbild, sondern als unser Erlöser. Herr, ich bete, wenn jemand heute hier sitzt und dich nicht als Erlöser kennt, vielleicht ein paar Geschichten über dich kennt, aber nicht verstanden und ergriffen hat, dass du uns von unserer Schuld freigekauft hast durch deinen Kreuzestod. Ich bete, dass du das in ihren Herzen aufgehen lässt. Und ich bete, wenn jemand heute hier entmutigt ist, vielleicht entmutigt von dem, was andere Christen getan haben, dass sie heute wieder aufschauen können zu dir und weitermachen können in der Nachfolge von dem, der sein Leben für uns gab. So bitten wir in Jesu Namen.